Sehr gut. Ja, dann auch von mir nochmal. Ja, herzliche Grüße nach Adelberg und ich sehe gar nicht, ob sonst noch irgendjemand online dabei ist. Ich darf heute wieder hier stehen und euch Gottes Wort weitergeben. Und möchte aber diesmal damit beginnen, eine kurze Geschichte zur Einführung vorzulesen, die über einen gewissen Mann namens Frank Jenner geht. Falls ihr den Namen schon mal gehört habt. Der Prediger Francis Wilmore Dixon und seine Frau Nancy reisten zum ersten Mal durch Australien und Neuseeland. Nicht lange, bevor sie ihre Heimat England verlassen hatten, waren in ihrer Kirche in Bournemouth von zwei britischen Seeleuten, die einander nicht kannten, zwei erstaunlich ähnliche Geschichten erzählt worden. Beide hatten während des Krieges Landgang in Sydney. Beide sind die George Street entlang gelaufen. Wie aus dem Nichts sprach sie plötzlich einen Mann an und stellte ihn eine Frage. Junger Mann, wenn Sie heute Nacht sterben würden, wo würden Sie landen? Im Himmel oder in der Hölle? Die überraschende Begegnung, aber besonders die dreiste, mutige und freche Frage des Evangelisten brannte sich ihnen ins Gedächtnis. Von ihrer Sünde überführt, kehrten beide nach England zurück und suchten sich geistliche Hilfe. Dixon durfte selbst nach einer Evangeliumsverkündigung in Bournemouth Peter Culver zu Christus führen. Noel Stanton wurde während einer Predigt in den Straßen Bedfords von einem jungen Mitarbeiter zum Herrn geführt. Beide waren ebenfalls, während sie militärisch in Sydney stationiert waren, dem Mann auf der George Street begegnet und von seiner Frage getroffen worden. Francis Dixon war von dieser Übereinstimmung fasziniert und nahm sich vor, der Sache in Sydney auf den Grund zu gehen. Er wollte diesen außergewöhnlichen Straßenevangelisten kennenlernen und ihm von den weitreichenden Folgen seines Verkündigungsdienstes berichten. Nun saßen sie gemeinsam in einem bescheidenen Haus am Stadtrand. Der elegante Prediger Francis Dixon, der Kanzeln und Bühnen auf der ganzen Welt mit seiner Anwesenheit zierte, und der zu diesem Zeitpunkt 50-jährige Frank Jenner, ein ehemaliger Glücksspieler, Matrose und nun unbeachteter Straßenevangelist, mit einer Predigt, die aus einem einzigen Satz bestand. Als Dixon in der ihm eigenen sanften Art im melodischen Tonfall die Geschichte der vier Soldaten aus Bournemouth, London, Adelaide und Perth präzise wiedergab, die durch Jenners Zeugnis zum Glauben an Christus gekommen waren, brach dieser in Tränen aus. Er fiel auf seine Knie. O Herr, betete er, danke, dass du mich erduldest. Franks Frau Jessie, die gerade Tee für die Besucher gekocht hatte, kam herein. Was ist denn passiert? Fragte sie. Ist schon gut, meinte Frank. Diese Leute sind nur gekommen, um mir von ein paar Kameraden zu erzählen, die zum Glauben gekommen sind, Kameraden, mit denen ich gesprochen hatte. Auch Jessie fing an zu weinen. Sie beteten alle gemeinsam. Jenner erklärte seinen Gästen, wisst ihr, ich habe vorher noch nie gehört, dass jemand, mit dem ich geredet hatte, zum Glauben gekommen ist. Manche haben sich zum Glauben bekannt, als ich mit ihnen sprach, aber mehr habe ich nie erfahren. Zu der Zeit hatte Frank Jenner schon 16 Jahre gedient, indem er jeden Tag 10 Personen ansprach. Es war jedoch das erste Mal, dass er von bleibenden Auswirkungen seines Dienstes erfuhr. Wie stand es um die 1000 anderen? Ging irgendjemand von ihnen mit dem Herrn? Sie wussten es nicht. Für diesen Diener Gottes war es nicht wichtig, gut anzukommen. Er sprach das Wesentliche an und traf, ohne es zu wissen, die Herzen der Menschen. Ohne auf den Erfolg zu achten, tat er treu seinen Dienst. Kein niederschwelliges Scheinevangelium, sondern klare, unmissverständliche Worte waren sein Markenzeichen. Ja, soviel zu der Geschichte zum Einstieg. Wer sich fragt, ich habe sie aus diesem Heft, das ich letztes Mal schon gezeigt habe, das ist dort auch die Einführungsgeschichte. Ja, dieser Mann, Frank Jenner, hatte eine gute Frage, die er an die Welt gerichtet hat. Ich lese sie nochmal vor. Er sprach regelmäßig Leute an: Junger Mann, wenn Sie heute Nacht sterben würden, wo würden Sie landen? Im Himmel oder in der Hölle? Ja? Mit dieser Frage trat er täglich an 10 Menschen heran. Ist eine gute Frage und ich hoffe, dass jeder meiner Zuhörer heute eine klare Antwort auf diese Frage hat. Ja? Wenn du heute sterben würdest, wo würdest du landen? Im Himmel oder in der Hölle? Ich hoffe, du hast eine klare Antwort auf diese Frage. Und wenn die Antwort in diesem Moment in der Hölle lautet, dann hoffe ich auch, dass du schon eine Antwort hast auf die Frage, wie du dein Schicksal dann ändern könntest. Und die kurze Antwort, die ich an dieser Stelle nur in Kürze geben möchte, finden wir in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, wer an den Sohn glaubt und wer weiß, dass er eigentlich verloren ist, der Stand jetzt sagen kann, wenn ich heute sterben würde, würde ich in die Hölle kommen, weil ich es verdient habe, weil ich ein Sünder bin. Ja, der kann an den Sohn glauben, denn Jesus starb für unsere Sünden und wer daran glaubt, dass er diese Schuld getragen hat, der hat Vergebung und kann von da an sagen, trotz meiner Sünden weiß ich heute, dass wenn ich heute sterben würde, ich im Himmel landen würde. Das zu Beginn. Ja, das war die Frage dieses Mannes. Und jeder, der nun eine klare Antwort auf diese Frage hat, der weiß, meine Antwort ist, ich werde im Himmel sein, nicht weil ich es verdient habe, sondern weil Jesus für mich starb. Dem legt sich natürlich auch diese Last aufs Herz, dass er das weitererzählen muss. Und davon hatte ich in den letzten, vor allem in der letzten Predigt gesprochen, dass wir diese Verantwortung haben, dass diese Antwort auf diese Frage, wie komme ich in den Himmel anstatt in die Hölle, wie ein Licht ist, das der Herr uns in die Hand gegeben hat, ein Licht, bei dem wir die Verantwortung haben, es auf den Leuchter zu setzen, dass es allen Menschen scheint, dass alle dieses Licht sehen und von diesem Licht eben zum Leben geleitet werden. Da wir wissen, dass ohne dieses Licht jeder Mensch erstmal in der Finsternis ist, weil alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Aber wer dieses Licht hat, diese Wahrheit weiß und glaubt und hingeht und das den Menschen erzählt, der macht leider auch oftmals Erfahrungen wie Frank Jenner. Dieser Mann, der 16 Jahre lang Menschen ja noch nicht mal die Antwort auf diese Frage gegeben hat, aber wenigstens sie konfrontiert hat mit dieser Frage. Was ja erstmal nötig ist, überhaupt darüber nachzudenken. Weil die meisten ja leider durch die Welt gehen, ohne sich zu fragen, würde ich heute sterben, wo würde ich landen? Aber wer eben dieser Verantwortung treu nachgeht, er macht leider auch Erfahrungen wie er, der 16 Jahre lang Menschen damit konfrontiert hat. 10 Menschen täglich, könnte man jetzt hochrechnen, habe ich leider nicht gemacht und im Kopf schaffe ich es nicht so schnell. Und von keiner, biblisch gesehen würde man sagen, von keiner Frucht hört, von keinen Auswirkungen. Und das kann sehr entmutigend sein, oder? Wenn ich jetzt schon 10 Jahre lang das täglich gemacht habe und noch nie erfahren hat, dass es etwas gebracht hat, und wenn es mir täglich eine Überwindung ist, den ersten, den zweiten, den dritten bis zum 10. anzusprechen, dann fragt man sich ja irgendwann, ja, hat es denn einen Wert, dass ich das täglich tue? Hat es denn einen Wert? Und wir sehen gerade an dieser, ja, wir sehen hier natürlich die schöne Geschichte, dass er dann doch erfährt von Resultaten. Aber wir sehen auch, wie er in Tränen zusammenbricht und mit ziemlicher Sicherheit, weil er so sehr diese Entmutigung auch gespürt hat. Diese Entmutigung, dass er noch nie erfahren hat, dass es etwas in jemandem bewirkt hat. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht hast du eine Antwort auf diese Frage. Du weißt, nur durch Christus kann ich einmal im Himmel bei Gott sein. Nicht, weil ich dadurch besser bin als alle anderen, sondern weil wir alle Sünder sind und er der Einzige ist, der uns anbietet: Du bist zwar ein Sünder, aber ich vergebe dir deine Sünden. Jeder, der versucht, mit seiner eigenen, einfach gerecht genug zu leben, wird einmal vor Gott stehen und dann Rechenschaft geben müssen und wird für seine Schuld verurteilt werden. Aber wer anerkennt, dass Jesus ihm die Schuld abgenommen hat, der wird einmal vor Gott kommen und sagen: Ich war ein Sünder, aber weil er mir die Schuld abgenommen hat, weil er die Strafe schon ertragen hat, deshalb nehme ich an und Gott wird diese Bitte erhören. Wer eine Antwort hat und dieser Verantwortung nachgeht, das weiterzusagen, der wird oftmals auch Ermutigung erleiden. Und vielleicht geht es dir so. Vielleicht bist du schon seit Jahren dabei und erzählst Menschen von dieser guten Botschaft, aber die Menschen nehmen es einfach nicht an als gute Botschaft und erfährst nicht von Resultaten. Und falls es dir so geht, sollen dir die Verse, die wir heute betrachten, eine Ermutigung sein. Eine Ermutigung, weiterzumachen. Wir stecken noch in der Gleichnisrede von Markus 4. Wir hatten schon das erste Gleichnis betrachtet, das Gleichnis vom Sämann. Und allgemein benutzt Jesus in der Gleichnisrede verschiedene Gleichnisse, also Sprachbilder, um den Menschen zu erklären, wie das Reich Gottes, wie es eben in dieser Zeit sich auf der Erde darstellt und ausbreitet, wie es funktioniert, wie es wächst und auch wie es enden wird. Ja? Dass er einmal dann doch wiederkommen wird, um wirklich als König auf der Erde zu herrschen, wie es ja die Leute damals erwartet haben, dass es aber jetzt noch nicht der Fall sein wird. Und wir hatten gerade im ersten Gleichnis eben schon gehört, wie funktioniert dieses Reich und wie breitet es sich aus, indem gesät wird. Das heißt, indem eben das Evangelium, die Botschaft der Vergebung durch Jesus verkündigt wird und Menschen sich hier schon auf Erden freiwillig diesem Herrn unterordnen, weil sie an ihn glauben und ihn als den Herrn anerkennen. So breitet sich dieses Reich in dieser jetzigen Zeit aus. Aber er hat auch schon in diesem Gleichnis falsche Erwartungen vorweggenommen, indem er eben gesagt hat: Und vielen werdet ihr es verkündigen und sie werden es ablehnen und einfach vergessen. Und andere, die werden erst so scheinen, als würden sie daran glauben, aber würden nach kurzer Zeit dann doch das Interesse verlieren und abfallen und zeigen, dass sie nie wirklich sich zum Leben bekehrt hatten. Und nur die letzte von vier Gruppen, bei denen die glauben und dabei bleiben und Frucht bringen, das heißt sich verändern in das, was Gott von ihnen eigentlich will, die eben einen Eifer zeigen, wirklich nun Gott zu gehorchen, das sind die, die wirklich Bürger des Reiches sind. Das heißt, auch dieses Gleichnis zeigt uns eigentlich schon: Bereite dich auf frustrierende Erlebnisse vor. Erstens das frustrierende Erlebnis, dass Menschen es ablehnen werden. Und zweitens das noch frustrierendere Erlebnis, dass Menschen erst so aussehen, als würden sie es annehmen und dann doch der Botschaft wieder den Rücken kehren. Und heute wollen wir noch zwei kurze weitere Gleichnisse betrachten. Und diese Gleichnisse sprechen in diese Frustration und geben uns Hoffnung, weiterzumachen. Ja, sind zwei kurze Gleichnisse. Markus, obwohl Jesus an diesem Tag sehr viele Gleichnisse erzählt hat, überliefert uns Markus nur 3 und Matthäus 7. Ja, Markus erzählt 2, die Matthäus auch erzählt. Das heißt, wir wissen von 8 Gleichnissen, die Jesus an diesem Tag erzählt hat und mit denen er das Reich Gottes beschrieben hat. Und von diesen 8 Gleichnissen wissen wir, dass er seinen Jüngern allen erklärt hat, uns aber nur drei. Ja, vom vierfachen Ackerfeld, vom Unkraut und vom Weizen und vom Fischzug. Nur drei. Wir werden heute zwei betrachten, die Jesus nicht direkt erklärt hat. Deshalb verwundert es uns nicht, dass es teilweise unterschiedliche Auslegungen gibt. Und doch denke ich, dass wir die Möglichkeit haben, sie zu verstehen und wirklich Nutzen daraus zu ziehen. Ich habe die Predigt überschrieben mit Vertraue auf Gottes Wort. Und drei Punkte möchte ich mitgeben. Vertraue auf Gottes Wort, auch wenn du noch nichts siehst. Keine Auswirkungen. Vertraue auf Gottes Wort trotz kleiner Anfänge. Und vertraue auf Gottes Wort trotz der gegenwärtigen Zeit. Das sind die drei Punkte, die ich euch heute gern mitgeben würde und mit denen ich euch ermutigen will und mit denen Gottes Wort euch ermutigen will. Und ich möchte nun damit beginnen, das erste dieser zwei Gleichnisse vorzulesen. Markus 4, die Verse 26 bis 29. Markus 4, 26 bis 29. Dort steht: Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ja, also wieder mal erzählt Jesus eine Geschichte aus dem Ackerbau. Wieder mal legt er den Fokus auf eine Einzelheit, eben aus dem Ackerbau. Ja, ein Mensch beginnt, indem er Samen auf die Erde wirft. Er sät aus, ähnlich wie schon im letzten Gleichnis. Und so können wir davon ausgehen, dass mit diesem Säen auch die Verkündigung des Wortes gemeint ist, wie auch schon im letzten Gleichnis. Ja, der Bauer, damit er einmal eine Ernte einfahren kann, muss säen. Aber danach legt dieses Gleichnis eben auf etwas anderes den Fokus, nämlich, dass er nach dem Säen erstmal nichts zu tun hat. Ja, das heißt, er wirft den Samen auf die Erde und schläft und steht auf Nacht und Tag und der Same keimt. Die neue Genfer Übersetzung überträgt es etwas verständlicher. Er legt sich schlafen und steht wieder auf. Ein Tag folgt dem anderen. Ja? Also nach dem Säen geht für den Sämann einfach der normale Baueralltag weiter. Ja? Er hat mit anderen Dingen zu tun, vielleicht hat er noch Vieh oder etwas anderes. Aber Fakt ist, mit der Saat muss er sich erstmal nicht mehr beschäftigen. Die ist auf dem Feld und die macht jetzt von selber weiter. Ja? Es ist auch nicht wie bei Blumen, er muss sie nicht mal gießen. Damals gab es auch nicht Dünger dann wie heute. Die Saat war auf dem Feld und da blieb sie fürs Erste. Er bleibt unbeteiligt und geht seinem Lebensrhythmus nach. Jesus geht sogar noch weiter und sagt, dass der Same keimt und aufgeht, ohne dass er es weiß. Ja? Also der Same macht weiter und erstmal sieht der Bauer nicht mal was davon. Ja? Was der Same in der Erde macht, davon kriegt der Bauer nichts mit. Und erst wenn er das erste Mal wieder am Feld überhaupt vorbeikommt und die ersten Halme aus der Erde sprießen, sieht er überhaupt etwas davon, dass seine Saat etwas bewirkt. Andere Übersetzungen schreiben, er weiß nicht wie. Ja, kann man unterschiedlich übersetzen. Geht in dieselbe Richtung. Einfach, es geht weiter, obwohl er nicht mal versteht, warum. Er versteht nicht warum, er weiß erstmal gar nichts davon. Die Saat macht ihr eigenes Ding, nachdem sie ausgesät wurde. Und der Herr gibt auch die Erklärung, Vers 28, denn die Erde trägt von selbst Frucht. Ja, zum Fruchtbringen braucht sie den Bauer nicht mehr. Ja, natürlich, es braucht Regen, es braucht Sonnenschein. Und natürlich braucht die Erde den Samen dafür. Ja. Aber Fakt ist, sie braucht nicht mehr den Bauer. Das will Jesus betonen. Ja, der Bauer ist raus nach dem Säen. Denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Erde. Ja? Es geht seinen natürlichen Gang, völlig losgelöst vom Bauer. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Jetzt erst kommt er wieder zum Einsatz. Ja, jetzt, wo die Saat gewachsen ist, da kommt der Bauer wieder zum Einsatz und kann in Empfang nehmen, was Gott gewirkt hat. Ja, kann die Ernte einsammeln. Ja, das ist das erste Gleichnis, das wir betrachten. Wie gesagt, der Herr Jesus erklärt es uns nicht. Und so verwundert es uns nicht, dass es auch teilweise unterschiedlich ausgelegt wird. Ich möchte euch die zwei gängigen Auslegungen präsentieren und sagen, zu welche ich glaube, dass die richtige ist und warum. Die eine Auslegung ist diese, dass sie in dem Bauern den Herrn Jesus sieht. Der Herr Jesus war auf der Erde und säte quasi das Reich, in dem er gepredigt hat, dem er die gute Botschaft verkündigt hat und natürlich auch deren Grundlage gelegt hat, als er am Kreuz starb. Und dann ging er aber weg. Ja? Wir wissen, nachdem der Herr Jesus am Kreuz starb und wieder auferstanden ist von den Toten, ist er in den Himmel aufgefahren und ist nun eben dort. Und so gesehen wächst das Reich weiter, obwohl er nicht da ist. Und dann, wenn es eben völlig ausgewachsen ist, wird er wiederkommen und seine Ernte zu sich nehmen. Und das ist definitiv theologisch richtig, ja? Das lehrt die Bibel. Der Herr Jesus hat, als er auf der Erde war, dadurch, dass er, was er verkündigt und getan hat, die Gemeinde gegründet. Und es wächst nun weiter, obwohl er nicht hier ist. Ja, wir wissen, er ist jetzt gerade im Himmel. Aber wir wissen und glauben auch, er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen und seine Gemeinde, die Gläubigen, zu sich nehmen. Ja, und das wird auch mehrfach in der Bibel als Ernte beschrieben, wie es auch am Ende dieses Gleichnisses heißt. Allerdings hat diese Auslegung ein Problem, nämlich betont der Herr Jesus sehr stark das Nicht-Beteiligt-Sein des Bauers. Er betont sehr stark, ja, und das müsste er ja eigentlich nicht, er betont, er steht auf und legt sich nieder und er weiß nicht mal, was vor sich geht. Das ist natürlich definitiv beim Herrn Jesus nicht so. Er weiß definitiv, was auf dieser Erde vor sich geht. Also, ich bin der Überzeugung, der Herr Jesus, auch wenn man das hier drin irgendwo finden kann, setzt hier eine andere Betonung und das Gleichnis bedeutet deshalb eher etwas anderes. Und die zweite gängige Auslegung ist, der Bauer ist einfach ein Mensch, der das Evangelium verkündigt. Eben die gute Botschaft, Jesus starb für Sünder, wer an Jesus glaubt, hat Vergebung und wird nicht gerichtet. Und wer diese Botschaft sät, ja, oder eben der Mensch sät sie aus und danach ist er raus. Ja. Das Wort, ja, das ins Herz gesät ist, wir hatten es im letzten Gleichnis gesehen, im einen Herzen geht es auf und bewirkt etwas und im anderen nicht. Aber egal, ob es etwas bewirkt oder nicht, der Bauer hat nichts mehr damit zu tun. Wenn er gesät hat, ist seine Aufgabe erfüllt. Er muss nichts weiteres tun und kann auch gar nichts weiteres tun, als nur das Wort auszustreuen, den Menschen das Evangelium zu erzählen. Natürlich ist bei dieser Auslegung dann ein bisschen dann die Frage, ja, was bedeutet dann aber die Ernte? Gute Frage. Aber wir sehen schon an diesem Gleichnis, dass eben ein Gleichnis nicht immer bedeutet, dass ich jede Einzelheit auslegen kann. Manche Dinge sagt Jesus in Gleichnissen, einfach damit die Geschichte ganz und stimmig wird. Die Ernte sollten wir, denke ich, also in diesem Gleichnis eher so verstehen, dass der Bauer, der gesät hat, einfach irgendwann erntet, was er gesät hat. Ja? Wenn ein Bauer sät, dann ja deshalb, weil er irgendwann etwas haben will. Ja? Er sät, um irgendwann Weizen einzubringen. Und so sät der Verkündiger des Evangeliums sät das Wort aus und hat ein Ziel. Er will etwas ernten. Ja, er will sehen, wie Menschen zu Jesus finden. Das ist sein Ziel und er will, dass der Herr dadurch geehrt wird. Und das ist letztlich die Ernte, die er einfährt. Das ist so gesehen die Ernte. Und was das Gleichnis einfach betont, der Verkündiger, nachdem er gesät wird, kann nichts mehr tun, außer eines Tages quasi die Ernte einzufahren, zu sehen, was Gott durch diesen Samen bewirkt hat im Herzen von Menschen. Er ist einfach raus. Nachdem das Wort gesät wurde, hat der Mensch keinen Zugang mehr. Es legt uns natürlich damit nochmal diese Verantwortung ins Herz. Du musst säen, ja? Da, wo nicht gesät wird, da wächst auch nichts. Da, wo das Evangelium der Errettung durch Jesus verkündigt wird, bekommen Menschen Sündenvergebung und Frieden mit Gott. Und da, wo es nicht verkündigt wird, fahren Menschen zur Hölle und wissen es nicht einmal. Das ist eine Last, die sich auf unser Herz legt. Aber wenn wir dieser Aufgabe treu sind, es verkündigt zu haben, dann ist es nicht mehr unsere Verantwortung, erstens, dass Menschen auch wirklich diese Botschaft annehmen. Und es liegt auch nicht in unserer Macht. Diese Tatsache hat Martin Luther zu seiner Zeit auch mal sehr gut zum Ausdruck gebracht. Und zwar, als er damit konfrontiert war, dass gewisse Menschen zur Zeit der Reformation die Reformation mit Gewalt durchdrücken wollten. Ja? Die Menschen mit Gewalt dazu zu zwingen, den falschen Lehren der katholischen Kirche abzuschwören, die Bilder aus den Kirchen zu entfernen. Und Martin Luther hat Folgendes darauf entgegnet. Und sagt eben, wie die Reformation eigentlich entstanden ist. Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Das Wort hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier mit meinem Philipp Melanchthon getrunken habe, so viel getan, dass das Papsttum schwach geworden ist. Ich habe nichts getan, das Wort hat alles bewirkt und ausgerichtet. Und wir sehen, er bezieht sich auch auf dieses Gleichnis, wenn er eben sagt, als ich geschlafen habe, hat das Wort gewirkt. Und das hat erstens bewirkt, dass er sagte, ich kann und will und darf nicht irgendwie mit Druck auf Leute einwirken. Ja? Es geht nicht, das Wort muss von selbst wirken, aber das Wort hat von selbst gewirkt und es hat Großes gewirkt. Einfach nur, weil ich es verkündigt habe. Und darin steckt eine große Ermutigung. Ja, das lehrt uns gewisse Dinge. Zum einen lehrt es uns Zuversicht. Es lehrt uns die Überzeugung, dass das Wort etwas bewirkt. Dieses Gleichnis gibt uns die Hoffnung, wenn das Wort ausgesät wird, dann wird es etwas bewirken. Ja, wir haben im letzten Gleichnis gesehen, nicht jeder, der das Wort hört, wird gläubig. Ja, leider. Aber wir sehen auch, es wird etwas wachsen, es wird etwas bewirken, es werden Menschen zum Glauben kommen. Warum? Weil das Wort, weil Gott in das Wort Kraft gelegt hat und weil Gottes Geist mit dem Wort wirkt und wirken will. Es lehrt uns die Zuversicht, dass wenn wir die Erfahrung machen wie Frank Jenner, dass wir über Jahre Menschen von Jesus verkündigt haben, vielleicht hier und da mal einen Traktat weitergegeben haben und diesem Mann unser Zeugnis erzählt haben und jener Frau etwas von Jesus, und diese Menschen nie wieder gesehen haben und nie von Frucht gehört haben, es lehrt uns die Zuversicht, dass wir die Hoffnung haben können, dass etwas passiert ist. Ja? Weil Gottes Wort einfach Kraft in sich trägt. Weil Gottes Kraft mit seinem Wort wirkt. Wir dürfen die Zuversicht haben, dass wie bei Frank Jenner auch unser Zeugnis, wenn wir treu sind, etwas bewirken wird. Wir dürfen auf Gottes Wort vertrauen. Und das lehrt uns dranbleiben. Das lehrt uns weitermachen, als wenn wir, auch wenn wir die Frucht nicht sehen. Ja? Gestern war Büchertisch. Noch nicht viele Leute sind nach dem Büchertisch hierher gekommen, aber wir dürfen die Hoffnung haben, dass das Wort verteilt und gesprochen auf manche Herzen Wirkung hatte. Auch jetzt schon, auch wenn wir nicht davon gehört haben. Weiterhin lehrt uns dieses Gleichnis auch das Warten. Ja, der Bauer konnte nicht anders als warten, bis die Ernte gewachsen ist. Er konnte eben nicht mit Gewalt nachhelfen. Ja? Eine gesäte Pflanze, an der ich anfange zu ziehen, dass sie länger wird, wird sterben. Das geht nicht. Und deshalb heißt es in Vers 29 auch, wenn aber die Frucht es zulässt, ja, er kann nur warten. Die Frucht bestimmt selbst, wann sie reif ist. Oder darüber hinaus Gott. Du kannst nicht bewirken, dass oder wann eine Person zum Glauben kommt. Du kannst nur verkünden und auf das hoffen und warten, was Gott schenken wird. Und darum war mein erster Punkt, vertraue auf das Wort, auch wenn du noch nichts siehst. Vertraue und mach weiter und hoffe weiter und bete weiter. Und damit kommen wir zum nächsten Gleichnis, das ich nun auch einmal vorlesen möchte. Markus 4, 30 bis 34. Und er sprach, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder doch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen sagte er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Ja, das ist das zweite Gleichnis plus Abschluss der Gleichnisrede. Wir gehen wieder durch. Der Herr bleibt bei der Saat, aber nennt diesmal eben, sagt welche Saat, nämlich er spricht von einem Senfkorn. Er vergleicht das Reich Gottes mit einem Senfkorn. Warum? Er sagt es eigentlich selbst, was er damit meint. Wenn es in die Erde gesät wird, ist es das kleinste unter allen Samen auf Erden. Ja? Der Senf, der damals in Palästina angebaut wurde, der schwarze Senf, da ist das Korn etwa 1 Millimeter im Durchmesser im Schnitt und wiegt knapp über 1 Milligramm, ja? Also 1/1000 Gramm. Und das ist klein. Ja? Vielleicht hätte ich mir die Mühe machen können, euch eins mitbringen zu können, um es zu zeigen, aber selbst wenn ich das jetzt hier in der Hand hätte, ihr könnt es nicht sehen, weil es so klein ist. Ein Senfkorn ist sehr klein. Das Senfkorn stand allgemein damals für, ja sprichwörtlich, eben für etwas unfassbar Kleines. Deshalb verwendet Jesus dieses Bild auch nochmal, als er sagt, ihr braucht nicht viel Glauben, es reicht Glaube, der so groß ist wie ein Senfkorn. Also unfassbar klein. Das Senfkorn ist nicht tatsächlich der kleinste Same, der überhaupt jemals gefunden wurde, aber es ist der kleinste, der definitiv damals den Leuten bekannt war. Ja? Da könnte man jetzt, wenn man kleinlich ist, der Bibel hier einen Fehler unterstellen, allerdings nur, wenn wir so dreist sind und unsere wissenschaftlichen Maßstäbe jetzt einfach Gottes Wort hier auferlegen. Aber Jesus wusste, wovon er spricht. Es war definitiv der kleinste Same, der damals in irgendeiner Form bekannt war, der in die Erde gesät wird. Also das ist die eine Seite. Der Same ist unfassbar klein. Wenn es aber in die Erde gesät wird, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse. Ja? Eben dieser Senf, von dem er spricht, diese Senfart, wenn sie aufgeht, bildet einen großen Busch, der bis zu 2,5 oder 3 Meter groß wird im Durchmesser. Ja? Er wird sehr groß. Und dieser Senf wurde eben angebaut, einerseits, weil die Körner zu Öl verarbeitet wurden und weil die Blätter wie Gemüse gegessen wurden. Und damit vergleicht er es eben mit den Gartengewächsen. Ja, er wird natürlich nicht größer als alle Bäume, aber als alles, was man so im Garten anpflanzt. Ja, dieser Senfbaumstrauch wurde größer als Salat und Brokkoli und Karotten, größer als alle Gartengewächse. Obwohl er am kleinsten angefangen hat. So groß, dass sogar Vögel in den Ästen nisten. Das ist tatsächlich der Fall. Dieser Senfstrauch wird gern von Vögeln genutzt als Nistplatz. Über die Bedeutung, darauf komme ich später noch, weil spätestens hier scheiden sich dann die Geister. Und dann eben noch diese Abschlussworte, auf die ich nicht viel eingehen will. Er sagt eben nochmal, davon hatte ich eigentlich schon gesprochen, dass er eben an diesem Tag nur in Gleichnissen geredet hat, vor der Menge und seinen Jüngern alles erklärt hat. Ja? Es ist ein bisschen interessant, was es heißt, wenn es hier steht, er sagte ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten, weil sie es ja eigentlich gar nicht verstanden, weil er es ihnen nicht erklärt hat. Wahrscheinlich einfach, weil er eine Sprache gewählt hat, die sie von ihrem Ursprung her sehr wohl verstehen konnten. Ja, diese Gleichnisse waren alle dem Leben entnommen, das alle kannten. Allerdings nur seinen Jüngern hat er letztlich auch die geistliche Bedeutung erklärt, wegen dem öffentlichen Bruch, der eben davor geschehen ist. Ja, was bedeutet nun dieses Gleichnis? Ja, er zieht wieder eine Wahrheit aus eben dem Ackerbau. Ja, der Senf beginnt ganz klein und wird ganz groß. Ganz einfach. Und er sagt, so ist das Reich Gottes, es beginnt winzig klein und wird riesengroß. Und ich nehme schon mal vorweg, bevor ich auf die nähere Diskussion eingehe, die Geister scheiden sich jetzt darin, Moment, was bedeutet jetzt, also was wächst eigentlich genau? Ja? Ist das die Gemeinde, die riesig wird? Oder meint er vielleicht einfach das bekennende Christentum, das ja wirklich sehr riesig geworden ist? Aber bevor wir in diese Diskussion eintreten, möchte ich bei der Ermutigung stehen bleiben, was auch immer gemeint ist. Definitiv ist der Anfang, meint er mit diesem kleinen Anfang, meint er die kleine Bewegung, die er gestartet hat. Dieser eine Mann, der in Galiläa und Judäa gepredigt hat, der keine militärische Kraft hatte, und wo nach seinem Tod ja, das ganze Reich Gottes, also alle Gläubigen zu dieser Zeit, in einen Obersaal gepasst haben, weil es nur 120 Leute waren. Hat klein angefangen. Und wie auch immer wir sehen, es wurde riesengroß. Und wir müssen es auf jeden Fall in zwei Arten deuten. Zum einen können wir es auf die ganze Geschichte beziehen, zum anderen aber auch einfach, was Jesus damals gestartet hat, startete mit der Predigt des Wortes Gottes. Und was im Ganzen passiert ist, gilt auch im Kleinen für das Wort Gottes immer. Es wird im Kleinen ausgesät, aber hat große Auswirkungen. Und so können wir auch diese Ermutigung mitnehmen, das Wort, wenn es verkündigt wird und wenn es auch noch so ein kleines, schwaches Zeugnis ist, ein kleines zitternd übergebendes Traktat, hat die Macht, dass etwas Riesiges daraus wächst. Kleiner Anfang, große Auswirkungen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vor ein paar Wochen hat Christoph diese Geschichte erzählt von den schwedischen Missionaren in Afrika, wo dann die Frau gestorben ist und ja, der Mann völlig entmutigt abgezogen ist und ein einziger Junge zum Glauben gekommen ist, und der Mann völlig entmutigt seine restlichen Tage im Hader mit Gott verbracht hat, aber dann am Ende seines Lebens erfahren hat, dieser eine Junge, dieses eine Senfkorn hat eine Bewegung gestartet, die riesig geworden ist, wodurch Tausende ja, zum Glauben an Christus und damit zum ewigen Leben gekommen sind. Ja, denn es stimmt einfach, was in Jeremia 23, 29 steht, ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. In Gottes Wort liegt Kraft. Kraft, viel zu bewirken. Und deshalb, wenn es auch klein scheint, wenn du dich hinstellst und jemandem aus Gottes Wort etwas sagst, Dieses so klein erscheinende Wort hat Kraft, viel zu bewirken. Darum vertrau darauf. Vertrau darauf und verkündige es. Und das Gute ist, ja, Jesus, nicht nur, dass es ein kleiner Anfang im Wort sein darf, Jesus sagt ja dann sogar in Lukas 17, Vers 6, dass auch der Glaube, der damit verbunden ist, so klein sein darf wie ein Senfkorn. In Lukas 17, 6 steht: Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Glaube so klein wie ein Senfkorn. 1 Millimeter im Durchmesser und 1 Milligramm schwer. Genügt, um Großes zu bewirken. Vertraue auf das Wort trotz kleiner Anfänge. Zweite Ermutigung. Ja, nun zur Diskussion um dieses Gleichnis. Die traditionelle Auslegung dieses Gleichnisses war über die meiste Zeit folgende. Das Wort, ja, das Senfkorn ist eben das Reich Gottes, das winzig klein beginnt. Einfach die Gemeinde, die klein begonnen hat, aber dann gewachsen ist und groß geworden ist, sich über die ganze Erde ausgebreitet hat und ein Segen für die ganze Erde wurde, ja, eben Äste geschlagen hat und dass diese Vögel, die darin nisten, eben einfach die Heiden sind, die auch in den Genuss des Evangeliums gekommen sind und davon profitiert haben. Nun hat diese Auslegung ein Problem. Sie trägt, oder sie könnte, sie muss nicht, sie kann das Bild projizieren, dass eben die Gemeinde, nachdem sie anfangs gewachsen ist, einfach zu einer immer größeren Macht wird, die immer mehr Einfluss auf der Erde hat und irgendwann alles andere, also die Gartengewächse, auf der Erde überstrahlt. Und das konntest du glauben, wenn du Teil der Kirche warst, vielleicht die ersten Jahrhunderte. Aber dann hast du irgendwann gemerkt, dass das, was hier als Kirche wächst, immer weniger wirklich das Reich Gottes ist. Und auch wenn da eine Macht wächst, dass die Leute nicht ins Genuss des Evangeliums kommen, ja, sondern dass immer mehr Kriege und sonstiges Verkehrtes dadurch in die Welt getragen wird. Ja, dieser Baum ist immer mehr pervertiert, wenn wir diesen, zumindest wenn wir das Ganze, die ganze Christenheit betrachten. Und darum haben Menschen eben nochmal in Gottes Wort betrachtet, in Gottes Wort geschaut und haben allgemein ihre Sicht darüber nochmal überdacht. Ja, wie wird es denn mit dieser Erde weitergehen? Und wie wird es mit Gottes Reich weitergehen? Und so wurde die Sichtweise entwickelt, die ich auch voll und ganz vertrete, dass eben es nicht so sein wird, dass die Gemeinde irgendwann die beherrschende Kraft auf der ganzen Erde sein wird und dann Jesus wiederkommt. Und so das Reich Gottes, ja, und er eben freudestrahlend in Empfang genommen wird und so das Reich Gottes beginnt, sondern dass die Bibel uns eigentlich vielmehr das Bild zeichnet, dass die Gemeinde zwar wachsen wird und bis an die Enden der Erde gehen wird, aber dass eben immer Verführung und Irrlehre und alles da sein wird, dass am Ende das wirkliche Evangelium eher, ja, dass zumindest sehr viel Verführung da sein wird, falsches Evangelium, dass Widerstand gegen das Wort Gottes groß sein wird und dass, wenn Jesus wiederkommen wird, er in eine feindliche Welt kommen wird. Eine Welt, die ihn eigentlich ablehnt und die er richten wird. Und daraus hat sich auch die Auslegung der Himmelreichsgleichnisse bei manchen verändert. Und so haben eben viele dieses Gleichnis begonnen eben so auszulegen, dass eben der Baum, der wächst, wie ich es eigentlich schon beschrieben habe, nicht die Gemeinde ist, sondern eben die bekennende Christenheit. Und dass diese Vögel, die dann irgendwann in den Ästen nisten, gar nicht so sehr Menschen sind, die in den Genuss kommen, sondern vielmehr Irrlehren oder sogar Ungläubige, die eben mit dazugezählt werden. Und zwar nimmt man diese Deutung daher, dass die Vögel ja im ersten Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld eigentlich für den Teufel stehen, ja, weil sie ja die Samen aufpicken. Und so gibt es zum Beispiel, schreibt ein Kommentar folgendes: Jesus hat dieses Gleichnis nicht direkt ausgelegt, aber seine Bedeutung scheint zu sein, dass der Kreis von christlichen Bekennern, oft Christentum genannt, wovon Jesus im zweiten Gleichnis in Matthäus sprach, zwar einen kleinen Anfang haben, aber schnell zu einer großen Gruppe anwachsen würde. Diese Gruppe schließt beides mit ein, Gläubige und Ungläubige, was durch die Vögel angedeutet wird, die in den Zweigen nisten. Ja. Wie kommt man zu dieser Auslegung? Letztlich aus zwei Gründen. Einerseits eben die Entwicklung der Geschichte. Zweitens, dieses Gleichnis steht in enger Verbindung zu zwei anderen Gleichnissen. Das Gleichnis vom Sauerteig und das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Ich werde das jetzt nicht alles weiter auslegen, weil ich eigentlich schon am Ende meiner Zeit bin. Aber für jeden, der sich damit auskennt und darüber interessiert, wird entweder wissen, was ich damit meine, oder kann es nachlesen. Was denke ich? Ich denke tatsächlich trotzdem, dass es die erste Auslegung ist, dass einfach dieser Baum die Gemeinde ist, die zwar nicht die Welt beherrscht, aber die einfach groß wurde. Aber ich weiß, dass viele gute Ausleger und auch viele meiner Zuhörer es anders sehen. Und ich wollte einfach zeigen, dass diese andere Auslegung auch durchaus ihre Berechtigung hat. Und dass sie auch ihre Berechtigung hat, wenn wir über dieses Thema von heute nachdenken. Denn es ist ja definitiv wahr, dass die Geschichte sich so entwickelt hat, dass das Evangelium eher immer weniger Einfluss hatte als mehr über die Geschichte. Und wir heute in eine Welt gucken, in der noch viele christliche Strömungen sind, wo langsam sogar die Kirchen aussterben, wovon wir aber auch sagen würden, dass diese gar nicht mehr das echte Evangelium predigen. Und dass Gemeinden, wo wirklich einfach klar die Botschaft von Jesus verkündigt wird, eher weniger als mehr werden. Und dass jede Strömung eigentlich, je älter sie ist, eher dazu neigt, vom echten Evangelium wegzutendieren. Ja, und das bringt viele ja doch eher wieder dazu ins Zweifeln, ja, weil sie merken, irgendwie wird die Verführung so groß und die Leute interessieren sich immer weniger fürs Wort. Kann ich denn heute wirklich auch noch so auf das Wort vertrauen? Kann ich immer noch mit Zuversicht rausgehen, obwohl es schon Endzeit ist? Ja? Ich habe schon oft gehört, dass Leute sich fragen oder sagen, immer weniger wollen die Leute hören und sich dann selbst die Antwort geben, aber was willst du machen, ist halt Endzeit. Ja? Quasi, ja, ist halt so, muss man so in Kauf nehmen. Und ich möchte einfach die Ermutigung weitergeben, trotz Endzeit enden diese Verheißungen nicht. Trotz Verführung hat das Wort nicht weniger Kraft. Möchte ich dafür zwei Gründe weitergeben. Zum einen, es heißt in Römer 11, 25, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren und jetzt, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Fakt ist, das wirkliche Ende wird eingeläutet, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Wenn all die Menschen zum Glauben gekommen sind, von denen Gott es wollte. Und das heißt, wenn das noch nicht der Fall ist, dann will Gott auch heute noch, dass Menschen zum Glauben kommen und es werden auch noch Menschen zum Glauben kommen. Und eine andere Sache, die mich hier immer sehr ermutigt, ist die Geschichte des Königs Josia. Warum? Auch im Alten Testament hat Gott eigentlich bei Manasse schon das Todesurteil für das Volk gesprochen. Todesurteil in dem Sinn nicht, dass es ausgelöscht wird, aber dass es verbannt wird, dass es kein Zurück mehr gibt. Aber zwei Könige weiter kam Josia. Kurz vor dem Ende kam noch ein König, von dem Gottes Wort sagt, in 2. Könige 23, Vers 25, und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen und von ganzer Seele mit allen seinen Kräften dem Herrn zuwandte, ganz nach dem Gesetz Mose. Und er hat eine große Umkehr bewirkt. Und doch hat sich Gottes Wort erfüllt und danach kam das Ende. Aber obwohl das Ende unausweichlich war, war das kein Hindernis dafür, dass kurz vorher noch Gottes Wort eben eine große Erweckung bewirken konnte. Ja. Deshalb, obwohl wir an dieser Endzeitsicht festhalten, hab Vertrauen, dass Gottes Wort auch heute noch Großes bewirken kann. Und auch wenn ja, Gott uns gesagt hat, wie es weitergehen wird. Vertraut darauf, dass Gott auch heute noch den Segen auf sein Wort legen will, wenn es verkündigt wird. Vertraut darauf, dass in Gottes Wort heute auch noch Kraft liegt. Vertraue auf die Kraft in Gottes Wort. Vertraue darauf, dass etwas passieren wird, wenn du es treu ausstreust. Lass dich von Wartezeiten nicht entmutigen. Vertraue, auch wenn der Anfang klein ist. Vertraue, auch wenn der Abfall groß und das Ende nah ist. Das ist die Botschaft, die ich euch heute weitergeben wollte. Und damit schließe ich.